wenn man schon den deutschen Aufsichtsbehörden und auch dem eigenen Sparkassen- und Giroverband eine falsche Auskunft gibt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit wohl sehr hoch, wenn nicht 100%, dass man dem Kontoinhaber auch eine falsche Auskunft gegeben hätte.
Plaudern mit Partsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Guten Morgen Steffi.
Es gibt Neues von den Judenkonten.
Ja, Neues auch aus dem Bereich der ZPO, nämlich zur Restitutionsklage. Es geht dabei nicht um die Rückgewinnung, Verwaltungsrecht von enteigneten, arisierten Gelände oder Kunstwerken, sondern es geht um die Möglichkeit, ein Urteil im Nachhinein wieder aufzuheben, wenn Tatsachen, Urkunden oder Ähnliches auftauchen, die zu einer Veränderung der Tatsachen und damit auch Rechtslage führen. Das ist so im Bereich von 580 ZPO angesiedelt, ist eine extrem seltene Klageform, zu der es auch sehr wenig Rechtsprechung gibt. Und ich bin jetzt mit einer Restitutionsklage unterwegs gewesen in dem bekannten Fall der Judenkonten bei der Sparkasse Volme und Ruhr, die weiterhin sehr zurückhaltend bis ablehnend ist bei der Herausgabe von Informationen und insbesondere ganz zurückhaltend ist bei dem Ersatz des Schadens, den die Vorfahren meines Mandanten erlitten haben aufgrund der Arisierungs- und Entrechtungsmaßnahmen der Nazis, die die Bank damals willfährig und auch überschießend vorgenommen hat und wo nach unserer Ansicht auch eine Differenz zwischen dem Betrag besteht, den die Nazis über Judenvermögensabgabe, Reichsfluchtsteuer und Sühnezahlungen abgeführt haben und dem Betrag eben, der auf dem Konto lag, sodass wir uns fragen, wo ist denn diese Differenz gelandet? Das OLG hatte dieser Klage ja nicht stattgegeben und hatte gesagt, die Klage ist verfristet. Hatte aber gesagt, es gäbe eine Ausnahmemöglichkeit, nämlich das ging ja um eine Auskunftsklage als erste Stufe einer Stufenklage, die eben in einer Entschädigungsforderung endete, aber auf der Auskunftsebene, erste Stufe, wenn man nachweisen könnte, dass die Sparkasse damals, als die Klage noch nicht verfristet war, keine richtige Auskunft gegeben hätte. So, ich hoffe, ich habe das deutlich machen können. Also ein Mini-Streifen der Hoffnung am Horizont, was ja bei Verfristungen sehr, sehr rar ist, dass man da eine Ausnahme findet.
Aber und es sah doch nach falscher Auskunft aus. Ich erinnere das.
Ja, also es sah alles danach aus. Aber wie beweise ich das? Denn der Vater meines Mandanten war verstorben, sein Großvater ebenso. Der eine war 1945, also noch während des Kriegs verstorben, sodass er gar nicht fragen konnte. Und der andere, der sozusagen der Vater meines Mandanten, dann auch in den 50er Jahren, das heißt, der hatte nur so 10 Jahre, um zu fragen. Es war unklar. Nun kann man sich vorstellen, 1945 bis 1956, als die ganze Sache wohl verjährte, ja, da war die Stimmung ganz sicher nicht so, dass man einer Person, die aus der Schweiz eine Anfrage stellt, wo ist mein Geld, was habt ihr da gemacht, eine wahrheitsgemäße Antwort gegeben hätte. Nur, wie beweise ich das, wenn in den Unterlagen der Mandantschaft sich dazu nichts findet und die Bank nichts herausgibt an Unterlagen? Wir haben das dann versucht herauszufinden, indem wir in allen möglichen Archiven geforscht, gesucht haben und tatsächlich gesehen haben, dass die Sparkasse an Volme und Ruhr also höchstwahrscheinlich nicht nur unserem Mandanten eine falsche Auskunft gegeben hätte, sondern ganz klar den Behörden sogar in Deutschland, die nach 45 danach fragten, auch jüdischen Vereinigungen, eine falsche Auskunft gegeben hat. Sie sagten nämlich immer wieder, die Unterlagen sind durch Bombenangriffe zerstört, vernichtet, wir können keine Auskunft geben. So das übliche Bombentreffer-Argument, was wir immer wieder finden. Dann haben wir eine solche Erklärung gefunden und haben dann gesagt, wenn man schon den deutschen Aufsichtsbehörden und auch dem eigenen Sparkassen- und Giroverband eine falsche Auskunft gibt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit wohl sehr hoch, wenn nicht 100%, dass man dem Kontoinhaber auch eine falsche Auskunft gegeben hätte.
So. Alles andere wäre ziemlich bescheuert, oder?
Naja, also du kennst ja auch deutsches Zivilprozess- und Beweisrecht. Ja, also es war ein kleiner Streif am Horizont der Hoffnung und damit sind wir dann in eine sogenannte Restitutionsklage gegangen.
Du hattest mir das Dokument sogar noch vorgelesen.
Ja.
Du das gefunden hattest. Ja. Ich erinnere mich genau.
Also das war ein schöner Fund und wir haben dann gesagt, das machen wir, wissend, dass das Risiko ist, dass diese Restitutionsklage als unzulässig abgewiesen wird, weil wir ja noch einen Antrag auf Zulassung der Revision beim BGH laufen haben. Und eine Voraussetzung einer Restitutionsklage ist, dass das Urteil rechtskräftig ist. Nun gibt es eine kleine Mindermeinung, und das OLG Frankfurt vertritt sie, dass tatsächlich eine entsprechende Restitutionsklage zulässig ist in einem Revisionsverfahren, weil der Wortlaut des 582 Hilfsnatur der Restitutionsklage, die Restitutionsklage ist nur zulässig, wenn die Partei ohne ihr Verschulden außerstande war, den Restitutionsgrund in den früheren Verfahren, insbesondere durch Einspruch oder Berufung oder mittels Anschließung einer Berufung, geltend zu machen. Daraus liest das OLG Frankfurt und sagt, da wird ja nicht die Revision genannt. Also, ja, leider gibt es auch einen anderen Paragraphen, der relativ deutlich ist und sagt, ich brauche die Rechtskraft, sonst ist die Restitutionsklage unzulässig. So hat es dann auch entsprechend das OLG gesehen, hat aber, muss ich sagen, in einem sehr ausführlichen und wohlbegründeten Urteil, insofern das ist spannend, die Restitutionsklage zurückgewiesen. Nun können wir uns überlegen, ob wir auch gegen dieses Restitutionsurteil oder Klageurteil Antrag auf Nichtzulassung der Revision stellen. Für den raren Fall, dass der BGH erkennen würde, dass man tatsächlich in diesen Fällen bereits vor Rechtskraft eine Restitutionsklage hängig machen könnte. Das ist nun ein rarer Fall. Wir glauben aber, dass der BGH wahrscheinlich dem nicht folgen wird. Wir haben jetzt diese Restitutionsklage und damit auch den Sachverhalt aber dem BGH zur Kenntnis gegeben, sodass auch der BGH weiß, da gibt es durchaus Fakten, Tatsachen, die belegen, dass man wohl keine ordentliche Auskunft in den 50er Jahren vor Ablauf der Verjährung bei der Sparkasse an Vollmer und Ruhr bekommen hätte. Und wir hoffen, dass sozusagen, es ist ja keine Tatsacheninstanz, aber bei der Beurteilung der Rechtsfragen vielleicht das dann doch eine Einwirkung hat auf ein entsprechendes Urteil, auf die Zulassung der Revision natürlich erstmal und zweitens auch auf das Revisionsurteil dann des BGHs und wir vielleicht doch zu einer anderen Einschätzung kommen.
Das wäre ja ganz spannend. Was schätzt du, wie lang es dauert?
Ja, das haben mich meine Mandanten auch gefragt und das ist nicht abzusehen. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Verfahren, wo es ja erstmal darum geht, die Zulassung der Revision zu beantragen beim BGH aus den Maskenklagen, die dir ja auch bekannt sind. Also ich denke, dass das mindestens ein Jahr braucht, aber das obliegt ja den Richtern und da kann ich keine Schätzung abgeben.
Dachte ich mir schon.
Spannendes Thema auch der Restitutionsklage. Wann ist sie zulässig? Und es ist einfach mal schön, auch eine Restitutionsklage 580 ZWO. Ja, das kommt einem nicht so oft auf den Schreibtisch. Und ich kann nur alle ermuntern, die nach nachdem sozusagen das Urteil ergangen ist. Man muss eben sie anhängig machen binnen eines Jahres, nachdem man die neue Tatsache gesehen hat, ein neues Urteil ergangen ist oder Ähnliches. Da muss man also aufpassen, die ist auch fristgebunden. Aber dann hat man Möglichkeiten, in längst vergangene Verfahren wieder einzusteigen. Sehr spannend.
Finde ich sehr, sehr spannend. Du hattest schon mal kurz berichtet, dass du Restitutionsklage erhoben hast und hast auch da schon mal kurz einen Ausblick gegeben. Ja, kann aber sein, dass das noch zu früh war. Jetzt wissen wir es. Ja. Und das heißt, wir verfolgen jetzt mit Spannung, wie es weitergeht. Und Christoph, also wir waren langfristig immer wieder was zu sprechen haben in diesem Verfahren, so wie es aussieht.
Also dieses Verfahren zu den Judenkonten ist super spannend, bisher nicht sehr befriedigend gelöst durch die Gerichte. Ich habe glücklicherweise einen Mandanten, der lässt sich das nicht bieten, das Verhalten, und fährt da fort. Und wir werden jede prozessuale Möglichkeit ziehen, um ihm zu seinem Recht zu verhelfen.
Und das ist ja immer noch drin. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, Christoph. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.